Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei und heute mit einer Episode zu Tomodachi Live, wo Träume wahr werden. Und ob Träume denn wahr werden in diesem wunderbaren Spiel, bespreche ich heute mit Marco. Grüß dich.
Hallo.
So sieht's aus. Neue Release von Nintendo für die Nintendo Switch. Wohlbemerkt noch, wir haben in letzter Zeit immer wieder Nintendo Switch 2 Spiele hier besprochen und jetzt nochmal ein Release für die gute alte Switch. Natürlich auch auf Switch 2 spielbar. Wir werden gleich darüber sprechen können, sicherlich, wo der Marco das gespielt hat und natürlich alle Einzelheiten zum Spielen wollen wir hier natürlich erfahren. Also was macht denn diesen Teil überhaupt aus? Und wie schräg ist denn dieser Mii-Alltag in 2026 noch? Der ja schon ein bisschen eine Tradition eine historische hat, wenn man so möchte. Gab ja schon, naja, wenn man es genau nimmt, zwei Ableger vorher. Letztendlich wird man in westlichen Gefilden, wenn man den Begriff so bedienen möchte, Tomodachi Live aus dem Jahre 2006 muss es, glaube ich, gewesen sein. Für den 3DS kennen, 2013, das war ein bisschen sehr weit zurück. Genau, da kam so ein bisschen der Durchbruch, wenn man das schon als Serie bezeichnen möchte. Mittlerweile kann man das sagen, jetzt mit dem Release für die Switch. Das dürfte den meisten eigentlich auch bekannt sein, ist also diese kleine, wird oft als Mii-Live-Simulation sozusagen, also diese kleinen Mii-Charaktere, die auf der Wii das erste Mal aufgeploppt sind, beschrieben. Und gab vorher aber auch die Tomodachi Collection und die war im Jahr 2009 angesiedelt, erschien jedoch nur in Japan. Und das war ein Spiel für den DS noch und ist so ein bisschen entstanden wohl auch durch eine bisschen jüngere Abteilung bei Nintendo, die sich da ein bisschen ausleben durfte, in Anführungsstrichen. Und ich habe jetzt auch dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert und das ist Tomodachi Collection, was nur die Japaner bekommen haben, geht auch noch auf ein Spiel zurück, was mal letztendlich ein Lizenzspiel war, was Nintendo aber vertrieben hat für den Game Boy und dann natürlich auch für den Game Boy Color. Es war nämlich ein Hamtaro-Spiel und das ist so eine kleine Anime-Serie, die sich so um Hamster dreht. Und da war damals, ging es um Tiere eigentlich nur, und da war aber schon so ein bisschen dieser Grundstein drin, dass man nämlich seine Charaktere dort ein bisschen bestimmt, die Eigenschaften durch Name, durch Geschlecht, durch Eigenschaften und sowas, durch das Geburtsdatum, auch Blood-Type hier, also die Blutgruppe bei Tieren, in dem Fall dann bei den Hamstern. Und daraus dann das Spiel sich quasi so ein bisschen Informationen rausgesucht hat, wie denn die Hamster in dem Spiel damals dann so betickten. Dürfte den meisten nichts sagen, hat mir vorher auch nichts gesagt, bis ich mal ein bisschen nachgeguckt habe im Rahmen des Podcasts. Wie gesagt, dann auf dem Nintendo 3DS Tomodachi Live dann eigentlich groß geworden. Phänomen, was mich damals aber nicht erreicht hat. Dich glaube ich auch nicht, zumindest, also ich habe es am Rande notiert. Und ich meine, es gab damals auch eine Demo und ich habe die bestimmt auch ausprobiert und kann mich erinnern, dass ich mir dann dachte, ja, irgendwie cool, aber mich nervt das Gebrabbel, weil ich in dem Spiel ja damals quasi alles mit dieser Stimme vertont wurde, alles, was an Text auf dem Bildschirm zu sehen war, also in den Sprechblasen sozusagen, war wahrscheinlich auch damals einfach überhaupt nicht mein Genre so, wo ich sage, da stecke ich jetzt mal Zeit rein. Wie ist denn so deine Erfahrung mit Tomodachi Live? Ich glaube, du hast auch ein bisschen vom Rand beobachtet und jetzt hast du dich aber auch schon gefreut auf diesen neuen Release, ne?
Ja, schon. Also 2013 war ich, glaube ich, so in einer ähnlichen Position wie du. Ich habe es gesehen, ich dachte, okay, könnte interessant sein, ist aber so gar nicht meins. Diese Lebenssimulation, super verrückt, dieses komplett überdrehte, wirkte einfach nicht wie ein Spiel, das mich interessieren könnte. Ich habe in den Jahren danach immer wieder witzige Szenen gesehen, dachte, ja, okay, kann man machen, aber irgendwann war der 3DS halt auch Geschichte und dachte ich, ja, wenn mal ein neuer Teil erscheint, dann kann ich es mir ja mal anschauen. Und dann, letztes Jahr wurde er angekündigt, ich fand diese Enthüllung schon sehr, sehr witzig, so witzig sogar, dass ich gesagt habe, okay, ich muss dieses Ding spielen. Ich muss dem Titel eine Chance geben und ich glaube, ich werde diesmal Spaß damit haben.
Ja, ist ja wirklich bekannt für so ein bisschen die Craziness, die man da mal so auch in der Präsentation außerhalb, also wenn man das Spiel nicht kennt, du hast es gerade erwähnt, durch die Trailer und so die Sachen, die da marketingtechnisch dann immer ein bisschen betrieben werden, bleibt einem trotzdem irgendwie hängen. Ich weiß auch gar nicht, woran das lag, dass wir jetzt auch vielleicht beide 2013 da auf dem 3DS gar nicht uns groß mit auseinandergesetzt haben. Ich könnte mir auch da so ein bisschen vorstellen, die Mii-Charaktere sind ja auf der Wii letztendlich groß gewesen, ne? die 2006 erschienen. Dementsprechend lag da ja auch wieder ganz schön Zeit dazwischen. Das jetzt, weil ich fand die Miis eigentlich immer cool und ich nehme die, hab die auch lange immer in Mario Kart 8 noch immer meinen Mii-Charakter genommen. Was ja dann einfach schon, ne, weit auch nach Wii-Zeiten war, aber letztendlich fand ich die immer sympathisch. Aber anscheinend nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ein ganzes Spiel, was sich da rumdreht, denn dann auch spielen. Muss man dann immer, ja, abwägen einfach.
Ja, ich finde auch gerade Tomodachi Life wirkt halt immer wie diese Lebenssimulation und man hatte ja Miitopia zum Beispiel, was ja irgendwie schon mehr Gameplay hatte.
Yeah.
Und hier von außen saß halt immer dran, okay, jetzt hat man die Miese da rumlaufen, aber was mache ich genau?
Ja, genau, ja. Weil auf der anderen Seite bin ich eigentlich immer ein großer Sims-Fan eigentlich gewesen, also damals noch, ne, eine ganze Weile her schon, habe ich es nur auf dem PC gespielt, glaube ich, und ich habe auch mal eine richtige Konsolenfassung für Nintendo-Konsolen gab es nie, ne? Es gab immer diese die Sims-Ableger, gab es irgendwie so kleinere, extra geschaffene Spiele, MySims, genau, das war's. Für die Wii damals auch, glaube ich. Also prinzipiell bin ich dieser Art der Spiele schon aufgeschlossen, aber da habe dann auch immer gemerkt, Tomodachi Life macht, ist eben halt auch kein Sims, ne? Also das war auf gar keinen Fall so, dass du die Charaktere irgendwie direkt befehligen kannst, in diesem Sinne, dass du sagst, na, jetzt gehst du halt mal was essen und jetzt gehst du in den Pool und jetzt bauen wir mal das und sowas. Bei Sims war ja auch viel das Bauen einfach so ein ausschlaggebender Punkt, zumindest für mich, was mir da immer Spaß gemacht hat, das Gestalten und sowas der Räume. Und das habe ich in Tomodachi Life eben nicht so richtig gesehen. Deswegen bin ich gespannt, was man jetzt all die Jahre später quasi mit dieser Serie macht, wo sie hintreibt, in welche Ecke das geht. Finde auch so den Release-Zeitraum jetzt quasi noch im Fahrwasser von Pocopia, was ja auch große Wellen schlägt, wenn man da beim Wasser bleiben möchte. Auch interessant, dass man das so nah beieinander released, weil das in meinen Augen immer so, auch wenn ich dir beiden Spielen überhaupt nicht gerecht werde, vermutlich, Pocopia habe ich ja eine Weile auch gespielt. Ich habe aber von außen betrachtet, sagt man immer, ja, die Spiele sind sich ähnlich, ne? Also weil es beides so ein bisschen, naja, könnte so ein bisschen entspannteres Spiel sein, könnte ein bisschen simulationsmäßig was sein, muss ein bisschen Leute befehligen, irgendwie ein bisschen was tun, so. Geht ein bisschen in eine Richtung, aber vielleicht können wir heute auch da ein bisschen herausarbeiten, was dann vielleicht einfach Tomodachi Life auch da nochmal komplett vielleicht abhebt, weil davon würde ich jetzt auch mal ausgehen, dass so die Ähnlichkeiten überhaupt nicht da sind und vielleicht schaffen wir es sogar zu sagen, ja, Tomodachi ist für die Leute, Pocopia ist für die Leute oder vielleicht kann man auch beide Spiele spielen, ich weiß es nicht.
Das ist mir noch ein großes Fragezeichen. Ich sag's mal so, ich habe Pocopia auch sehr gerne gespielt. Seit ich Tomodachi spiele, habe ich es pausiert. Also schauen wir mal, wo wir hier am Ende landen.
Schauen wir mal, ob sich Nintendo dann damit ins eigene Fleisch schneidet. Aber ja, so extrem wird es schon nicht sein. Aber steig mal ein in das Spiel, was ja nochmal im vollen Namen Tomodachi Life, wo Träume wahr werden, heißt, um das auch nochmal gesagt zu haben. Und das Historische haben wir ja quasi ein bisschen abgearbeitet. Dementsprechend können wir uns jetzt auch dem Spiel an sich widmen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, es ist kein Sims, es ist auch kein reines Chill-Game, wie auch, ja, wenn man jetzt dann Pocopia nochmal bedienen möchte, natürlich auch kein reines Chill-Game ist. Aber was ist denn jetzt diese Tomodachi Life im Jahr 2026? Was gibt's überhaupt zu tun? Was ist so das Hauptziel? Was mich da auch besonders interessiert, gibt's irgendeinen Story-Aufhänger oder ist es tatsächlich eher so ein Endless-Ding, wo man sich trotzdem aber verlieren kann dran?
Es sind sehr viele Fragen. Und teilweise auch spannend, weil ich habe jetzt echt viel Zeit reingesteckt und ich kann, glaube ich, gar nicht alles perfekt davon beantworten. Vielleicht direkt, wie der Spieleinstieg aussieht. Der ist ja auch teilweise in der Demo so ein bisschen sehr ähnlich oder fast identisch. Es gibt keine Story an sich. Es ist einfach, hey, hier ist eine Insel. Jetzt kannst du Miis erstellen und die sehr, sehr umfangreich anpassen und dann leben die jetzt auf dieser Insel. Und es kommen immer wieder neue Gebäude hinzu und man kann die Insel gestalten, die wird erweitert, neue Miis ziehen ein, die man immer wieder selbst erstellt und dann schaut man halt, was die auf dieser Insel machen. Also es gibt dann irgendwie keinen großen Storyhook. Anfangs ist es noch so ein großes Ziel, hey, fändest du es nicht interessant, wenn 6 Miis auf deiner Insel leben? Und wenn der Punkt erreicht ist, dann geht es eigentlich wirklich darum zu schauen, was machen die Miis, wie entwickeln sich Beziehungen, was machen die in ihrer Freizeit, wie verändern sich die Miis von Tag zu Tag, wer kommt zusammen, wer streitet sich, was werden die Hobbys. Also es ist sehr viel beobachten, ein bisschen beeinflussen, indem man Charaktere so zusammenstellt, aber es gibt jetzt keine Story oder ein gewisses Spielziel, das man verfolgen würde. Es ist wirklich so ein Ding, was man täglich anschmeißt. Man guckt ein bisschen, was sind die Bedürfnisse der Mies, worauf haben die Lust, mit welchen Problemen kann man denen helfen und beobachtet sozusagen das Leben der Insel-Community.
Das heißt, so eine aktive, du hast gerade gesagt, man kann Mies zusammenstellen, dass die einfach, ne, man sagt, okay, redet mal miteinander vielleicht, um sie ein bisschen näher zu bringen. Was ist denn an aktiven Elementen durch den Spieler noch quasi so, wenn man sagt, wenn man jetzt vom Grundgameplay mal sprechen möchte?
Ja, natürlich immer wieder neue Mies erstellen, damit die Insel lebendiger wird, damit mehr passiert. Das tägliche Gameplay besteht eigentlich daraus, so ein bisschen durch die Läden zu gehen, was ist neu im Sortiment, von Klamotten zu Essen, zu allen anderen möglichen Sachen, die es gibt. Und dann hat man unten rechts so eine kleine Anzeige, so eine Leiste, die man öffnen kann mit allen Charakteren. Und da erscheinen immer wieder Symbole drüber. Das können so grüne Linien sein. Das heißt, die Charaktere wollen ein kleines Spiel spielen. Das sind so Mini-Quiz-Dinger oder auch mal ein Bowling-Spiel oder andere Überraschungen. Oder verschiedene Sprechblasen. Das heißt, die haben gerade ein Bedürfnis. Bedürfnisse können dann doch sehr vielfältig sein. Zum Beispiel wollen die einen bestimmten Charakter kennenlernen oder die haben einfach nur Hunger oder denen ist langweilig und die wollen irgendwie beschäftigt werden. Die wollen ein Geschenk haben, die wollen irgendwie eine Palme pflanzen. Also es gibt super viel, was sie halt wollen. Und dann versucht man denen diese Bedürfnisse zu erfüllen, die Charaktere glücklich zu machen. Wenn man die glücklich macht, dann steigen die im Level. Und je höher die im Level steigen, desto mehr kann man diese Charaktere anpassen. Zum Beispiel, wie sollen sie sich im Laufen verhalten? Was sollen deren Hobbys werden? Sollen die bestimmte Eigenschaften irgendwie noch haben? Sollen die bestimmte Wörter oder Sätze sagen, wenn sie sich bestimmt fühlen, zum Beispiel glücklich sind oder eben am Satzende? Und so personalisiert man die Charaktere weiter. Also die Gameplay-Loop ist im Endeffekt, man schaut, was die wollen. Die melden sich dann immer wieder, man erfüllt denen die Wünsche, im Laufe steigen die im Level und man kann diese Charaktere immer weiter personalisieren, umfangreicher gestalten und die zu interessanteren Charakteren werden lassen. Und das ist dann auch schon irgendwie die Gameplay-Loop, weil man diese Wünsche immer wieder erfüllt und dann halt nebenbei guckt, was passiert mit den Charakteren. Die steuern sich ja nicht direkt, also die laufen unabhängig voneinander los, unterhalten sich manchmal mit anderen Charakteren, entwickeln Beziehungen zu anderen Charakteren. Das kann Freundschaft sein, das können auch Feindschaften sein, wenn man sich so gar nicht versteht. Und das kann man beeinflussen, indem man die Charaktere sozusagen zueinander zieht und dann schaut, wie die miteinander interagieren. Das kann recht witzig sein. Man kann es auch nicht direkt beeinflussen, ob die sich jetzt mögen, ob die sich gut verstehen werden, ob die sich streiten. Aber man kann natürlich immer wieder verfolgen, kommen die sich näher? Was kann man jetzt machen, damit die sich noch näher kommen? Setzt man die in ein Restaurant zum Beispiel oder auf eine Parkbank, damit die sich besser unterhalten? Und dann beobachtet man das Chaos, das entsteht.
Okay, also man ist da also so ein bisschen der Mensch, der da alle Stricke und Fäden zieht, wenn ich das richtig verstehe. Man selbst als Spieler ist ja nicht Teil dieser Spielwelt, außer man schafft sich vielleicht ein Ebenbild, wenn man das so ein bisschen dann in die Richtung vielleicht denkt. So stelle ich es mir zumindest jetzt vor.
Ja, okay. Man ist tatsächlich ein Charakter und den kann man auch benennen mit entweder einem eigenen Namen oder mit einer Bezeichnung. Und man ist... Jetzt fangen wir schon mit dem absurden Humor an. Man ist sozusagen der Gott dieser Welt. Ja. Also, wenn man auf die Charaktere klickt, dann reden die auch mit einem und sagen, hey, ich möchte das. Und die wissen, dass man irgendwie eine riesige Präsenz ist. Deswegen schauen sie auch immer nach oben, wenn sie auf der Insel sind und mit uns reden.
Ja.
Und die erkennen schon an, dass man so eine Gottheit irgendwie ist, ohne zu sagen, man ist ein Gott. Aber dass man irgendwie so ein Wesen ist, das alles gestalten kann, alles machen kann, alle Wünsche erfüllen kann. Weshalb sie einen auch immer wieder direkt ansprechen.
Ah ja, okay. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wie kommt man denn in diese Welt eigentlich gut rein? Ist das ein Spiel, was einen dann gut abholt? Oder sagst du, naja, wäre schon gut, den 3DS-Teil gespielt zu haben? Ich denke, man wird Nintendo-typisch gut abgeholt, oder?
Ja, man wird sehr gut abgeholt. Gerade dieses Tutorial am Anfang, was auch ein bisschen länger ist, halt bis man 6 Charaktere hat, hat mich sehr, sehr gut reingebracht. Ich habe jetzt so um die 45 Bewohner auf meiner Insel, die alles Mögliche machen, und wenn das von Anfang an möglich gewesen wäre, dann hätte ich gar keinen Überblick gehabt. Man schaltet aber alles nach und nach frei, und dadurch, dass man über die ersten 6 Charaktere sehr gut geleitet wird, immer wieder gesagt wird, hey, mach jetzt das, probier mal das aus, schau mal, ob du das machen kannst, wird man nach und nach an die einzelnen Mechaniken rangeführt. Und das ist auch so ein bisschen Bedenken, das ich vorher hatte, dass mich das Spiel sehr verlieren wird, weil es irgendwie überwältigend sein könnte oder weil es alle Elemente aufeinander wirft. Aber der Einstieg ist so gut gelungen, dass ich dann ab dem Moment, wo man wirklich die Freiheit hat, viele Sachen zu machen, wie man es selber machen möchte, das Gefühl hatte, ich habe alles verstanden und jetzt kann ich mich heraustoben.
Ja, bei den Spielen, so der Art, wenn man davon nochmal spricht oder sprechen möchte, das heißt, wo ich so ein bisschen eben eine Lebenssimulation habe, wo ich ein bisschen der Allschaffende bin, der Gott, wie du gerade gesagt hast, habe ich manchmal das Problem, oder wo ich denke, ich bin am Anfang sehr begeistert, so was alles möglich ist, was man tun kann. Das ging mir jetzt auch bei Pokrupia so, obwohl ich da nicht ausschließe, dass ich da auch nochmal reingehe. Aber irgendwann gibt es halt so viele Sachen zu tun und die man tun könnte, wo ich mich manchmal ein bisschen überwältigt dann fühle und dann oft sage, ja, wenn ich jetzt das Spiel wieder anwerfe, dann habe ich jede Menge zu tun. Spiele ich wahrscheinlich eher ein anderes Spiel, weil in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, weil mich das dann ein bisschen seichter unterhält oder was auch immer, keine Ahnung. Das heißt, so ein bisschen der Stressfaktor oder der Druck, nein, nicht Stress würde ich nicht nennen, sondern der Druckfaktor zu sagen, hey, ich muss da jetzt wieder reingucken, weil ich muss ja, das muss ja vorantreiben irgendwie so. Da kommen ja unzählige Aufgaben, ich muss ja irgendwie das so weiterentwickeln. Kann ich denn Tomodachi live auch mal ein bisschen liegen lassen? Passiert da in Echtzeit weiter was auf dieser Insel? Oder nehmen die Leute das dann krumm oder bricht die Insel zusammen, streiten sich dann dort alle? Oder wie verzeihlich ist das, wenn ich da mal kurz nicht oder in einem längeren Zeitraum jetzt nicht reingucke? Oder ist das schon konzipiert dafür, jeden Tag mal ein bisschen zu gucken, was da los ist?
Das ist eigentlich das Schöne an Tomodachi Life. Es ist für beide Spielstile sehr gut geeignet. Das Ganze läuft in Echtzeit ab. Es gibt dementsprechend auch Sachen, die man nur abends machen kann, nur morgens machen kann. Nachts schlafen natürlich viele, da gibt es dann auch ein paar einzigartige Events und alles Mögliche. Aber das Spiel kleistert einen nicht mit unglaublich vielen Optionen zu, die man jetzt machen könnte oder wo man denkt, okay, das muss ich jetzt abarbeiten. Sondern wenn man sagt, man möchte nur kurz vor 5 Minuten reinschauen, dann geht das jederzeit, indem man einfach so ein bisschen die Charaktere abarbeitet. Und ob man jetzt die Motivation dazu hat oder nicht, hängt davon ab, ob man Lust hat, auf diese Charaktere zu schauen, was die machen. Und ich hatte es während des Testzeitraums, dass ich im Urlaub war für eine Woche und fand das eben auch ganz interessant, einfach danach mal reinzuschauen, ob ich irgendwie dafür bestraft werde, was auf der Insel passiert ist und so. Und das Spiel bedenkt das mit ein, dass Leute vielleicht auch mal Phasen haben, wo sie keine Lust drauf haben. Deswegen passieren auf der Insel Sachen. Dementsprechend Charaktere interagieren unabhängig miteinander. Es entstehen vielleicht Freundschaften, Feindschaften. Nächste Beziehungsschritte werden irgendwie eingeleitet, die dann direkt ausgespielt werden. Man wird aber überhaupt nicht dafür bestraft. Vielleicht gibt es mal so einen Kommentar, so hey, hab dich lange nicht mehr gesehen. Kannst du mir das oder das oder kannst du mir hiermit helfen? Oder es gibt so kleine Updates, das und das ist passiert. Aber auch nach einem längeren Zeitraum ist es kein Problem, wieder in das Spiel reinzufinden, weil die Übersicht sehr gut gelungen ist. Also man geht einfach um Charakter und man sieht im Endeffekt, was für Freundschaften sind entstanden, was hat sich da verändert. Und auf der Insel verpasst man nichts. Also es gibt keine Seasonal Events oder so oder irgendwie unbedingt Sachen, die du heute erledigen musst, die morgen nicht mehr gehen. Man kann es komplett in seinem eigenen Tempo spielen. Und ich denke jetzt auch, wenn ich es ein halbes Jahr liegen lassen würde und dann wieder starten würde, habe ich das Gefühl, es wird mich direkt abholen.
Ja, das klingt doch gut. Gerade diese Eventsache, was man ja auch aus Animal Crossing viel kennt, wo man dann sagt, okay, jetzt ist irgendwie das Fest oder da gibt es ein Feuerwerk, da gibt es Sternschnuppen, ich muss heute Abend da jetzt mal reingucken und so, das dann, was mich dann auch immer so ein bisschen dann rausgebracht hat, weil dann so ein bisschen Zwang war. Klar, realistisch ist einem da auch jetzt nicht Großes entgangen, ne? Das waren ja auch immer so kleinere Sachen, aber.
Ja, man verpasst trotzdem was.
Ja, genau, man ist dann so ein bisschen, wird dann so hingeschubst, so, ja, dann mach es nochmal an, guck Sternschnuppen an. Genau, aber das ist natürlich für andere Leute, ich würde das auch gar nicht, ne, das ist rein subjektive Wahrnehmung, ganz andere Leute, Spielerinnen und Spieler werden das ganz anders wahrnehmen, ja, also wo ich sage, ja, okay, nee, das, wenn man da eh so eine Regelmäßigkeit drin hat, dann ist das ja auch gar kein Problem und ich finde es dann gut, wenn du jetzt sagst, hier werden auch mal vielleicht 10 Minuten belohnt oder reichen aus, wenn man da nochmal reinguckt, vielleicht abends oder wann auch immer und dann so ein bisschen die Sachen durchgeht. Du hast ja schon die Mii-Charaktererstellung genannt. Du hast, glaube ich, erwähnt, dass man zu Beginn des Spiels 6 Mies bereits erstellen muss oder fängt man mit weniger an?
Man fängt erst tatsächlich mit dem ersten Mii an, den erstellt man, ja. Der ist noch auf der Insel, dann gibt es so ein paar Tutorial-Sachen, dann wird gesagt, hey, der ist ein bisschen einsam, erstell bitte den zweiten. Und ja, okay. Diese 6 Mies sind sozusagen das Ziel des Tutorials. Also im Tutorial wird immer wieder gesagt, hey, jetzt kannst du 9 Mii erstellen, Dann stellt man den dritten, dann den vierten, dann passieren Sachen auf der Insel, man wird an weitere Mechaniken rangeführt. Und sobald man 6 Mies hat, gibt es halt diese Einschränkungen nicht mehr. Dann kann man so viele erstellen. Also das Limit sind 70 Mies, aber die kann man ab dem Zeitpunkt dann frei erstellen. Nur halt, bis man die 6 Mies hat, wird man sozusagen ein bisschen durchgeleitet.
Ja, das heißt, dann im Verlauf des Spiels, das ist da jetzt irgendwie eine Obergrenze von 70, okay. Und dann gibt es, irgendwann kannst du sagen, einen Zeitpunkt, jetzt mache ich noch 9, jetzt mache ich 9. Das ist nicht abhängig von irgendwelchen Spielmeilensteinen sozusagen.
Nee, ich mache es auch tatsächlich meistens so, also nachdem diese 6 vorbei waren, habe ich mir erstmal noch 1, 2 weitere erstellt, dann so ein bisschen dieses Inselleben genossen, dann gedacht, okay, jetzt möchte ich expandieren und habe dann direkt 10 Mies auf einmal erstellt.
Ja, okay.
Ich kann aber auch 3 Monate lang keine neue Mies erstellen. Das ist genauso möglich.
Ist dann das, die Mii-Erstellung die einzige Möglichkeit, dass mehr Charaktere auf der Insel dann sind?
Ja, das ist komplett selbst gestaltet. Also man kann nicht irgendwie davon ausgehen, dass Nintendo da neue Mies reinschickt, sondern man muss alle selbst erstellen.
Genau, also es gibt keine Besucher, wie man es aus bei Animal Crossing kommt, keine Externen, die Reisenden, die da vorbeikommen.
Nee, man hat die volle Kontrolle sozusagen über die Insel.
Genau, und in Sachen Nachwuchs, geht das?
Das ist eine interessante Sache, weil ich weiß es nicht.
Okay, naja.
Und das ist vielleicht so die eine Sache. Auch nach einiger Zeit mit dem Spiel habe ich nicht alles gesehen. Weil Sachen in einem unregelmäßigen Rhythmus eingeführt werden und es dauert natürlich, bis Beziehungen dann so erstellt werden. Was aber möglich ist, ist, Kindercharaktere zu erstellen. Mhm. Und die dann in Beziehung zu anderen Charakteren zu setzen, wie es in der Echtwelt ist. Es gibt ein ganzes Underlayer sozusagen darunter, dass man Beziehungen schon vorher so halb festlegen kann. Aber ob jetzt 2 Charaktere ein Baby kriegen können oder so, kann ich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen.
Man müsste eigentlich fast davon ausgehen, ne? Tomodachi Life, habe nochmal nachgeschaut, ging es auf jeden Fall. Da musste war halt die Voraussetzung irgendwie eine Heirat. Vielleicht haben sie das ja jetzt auch angepasst, wäre irgendwie logisch, dass das auch ohne Heiraten gehen könnte. Und dann konnte man da wohl auch Nachwuchs dann eben produzieren sozusagen. Aber interessant, dass das quasi jetzt nach deiner Spielzeit noch gar nicht irgendwo aufgetreten ist, ne? Obwohl du vielleicht vermutlich auch schon Pärchen hast.
Mhm.
Ja, genau. Dass da die Option dann noch gar nicht irgendwo aufgetaucht ist. Aber klar, ne? Das soll ja, ist normalerweise auch eine Sache, die nicht nach 2 Wochen eintritt, sondern ein bisschen länger Zeitraum einnimmt quasi, bis dann da vielleicht das mal in Erwägung gezogen wird. Interessant, ja.
Ja, ich finde es spannend, weil ich bin in so einem Punkt, wo ich denke, ich habe vieles gesehen und ich bin gespannt, was noch kommt. Ich weiß aber nicht, wann neue Sachen kommen und wann neue Sachen entstehen. Und das ist irgendwie auch dieser Reiz des Spiels. Ich will es gar nicht wissen. Also ich würde spoilermäßig gar nicht wissen wollen, was jetzt möglich ist oder was nicht möglich ist. Weil die Sachen eben selber zu entdecken, der große Reiz des Spiels für mich ist.
Ja, klar, ja. Ganz natürliche Sache auf jeden Fall. Genau, bei der Mii-Erstellung waren wir stehen geblieben. Du hast vorhin schon mal so angeschnitten, es ist sehr umfangreich. Ich kann mich ja noch, also es gibt ja fast ja immer schon so einen Geheimtipp auf der Switch und auf der Switch 2 gibt es auch einen Mii-Editor. Man muss ihn halt suchen, der ist irgendwo eine Systemeinstellung versteckt. Da kann man auch sein Mii noch bauen und ich kenne ihn auch noch von der Wii natürlich. Auf dem 3DS gab es das auch, ne? Da konnte man das auch machen. Und dann immer mal wieder auch in verschiedenen Spielen, bei Wii Sports und Co. konnte man quasi dann seinen Charakter einfach integrieren. Ich glaube dann bei den Switch-Ablegern gab es dann auch wieder nochmal einen eigenen Editor innerhalb des Spiels, beziehungsweise konnte man dann nochmal Anpassungen machen. Also ist einem immer mal wieder begegnet. Auf dem 3DS, meine ich, war es sogar auch möglich, aus einem Foto, weil der hatte ja eine Kamera, ein Foto quasi umzuwandeln in den Mii-Charakter. Das hat dann mehr oder weniger gut funktioniert. Wie läuft es denn jetzt hier ab? Fängt man da vom Ground quasi an, vom grundlegenden, quasi weißes Gesicht? gibt es Vorlagen? Kann man auch irgendwas importieren? Wie sind da die Möglichkeiten?
Also importieren konnte ich hier nichts. Man kann, wenn man Mies in Tomodachi erstellt hat, die sozusagen ein bisschen als Grundlage nehmen und dann Sachen verändern. Ich konnte jetzt nicht aber den Mii, den ich gefühlt von System zu System mitgenommen habe, hier reinbringen. Den müsste ich dann neu erstellen. Ansonsten gibt es halt 2 Optionen, wie man Mies erstellen kann. Und beide funktionieren eigentlich ganz gut. Das ist einmal der sehr klassische volle Editor, wo man Gesichtsform, Augen, Nase, Mund, Augenbrauen, Haare, Brille, Bart, alles Mögliche einstellen kann. Und der ist auch sehr umfangreich geworden. Es gibt dann verschiedene Vorauswahl-Designs, zum Beispiel bei den Augen. Weiß gar nicht, ob es 100 Designs sind, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Da kann man dann entsprechend noch die Farbe verändern in alle möglichen Farben. Man kann die Position sehr genau anpassen oder die Augen sogar noch drehen und so, sodass sie wirklich einzigartig aussehen. Und das geht mit allen Sachen. Die Haare sind sehr vielfältig. Nasen, Münder, alles, was man sich vorstellen kann, ist hier möglich. Wodurch meine Charaktere auch wirklich alle sehr unterschiedlich aussehen. Der Geheimtipp, mit dem ich leider nicht persönlich warm werde, weil ich einfach nicht kreativ genug bin, ist die Schminke. Und zwar gibt es jetzt diese Schminkoption und da kann man dann wirklich entweder mit dem Controller ganz normal zeichnen, was immer so mäßig gut funktioniert, oder man nimmt die Switch in die Hand und benutzt den Touchscreen, alles Mögliche auf einen Charakter zeichnen. Das heißt offiziell Schminke, weil man kann halt ein paar Farben anpassen oder halt so eine Schminke drauf machen. Man kann aber auch einfach das komplette Gesicht neu zeichnen, was dann sozusagen wie eine Maske über den Charakteren klebt. Und hier, hat man jetzt schon durch die Demo gesehen, werden Leute unglaublich kreativ. Da werden auf einmal fotorealistische Gesichter gezeichnet, komplette Charaktere nachgezeichnet und man löst sich sozusagen von diesem Editor, der schon sehr viele Optionen gibt, um vollends alles möglich zu machen. Finde ich super interessant. Ich habe es wenig genutzt, weil ich einfach eine absolute Niete im Malen bin, im Zeichnen. Das funktioniert nicht, das wird nie gut aussehen. Aber wenn man sich so anschaut, was andere bisher gemacht haben, dann ist es durchaus beeindruckend, dass dieser Editor echt viele Optionen bietet.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache, ne? Gerade wenn man jetzt das Spiel testet, wie du das gemacht hast, dann will man natürlich auch ins Spiel reinkommen, wenn man dann 3 Stunden im Editor sich bringt. Du hast wahrscheinlich so schon viel Zeit hinzugebracht. Aber man versucht natürlich dann jetzt, wenn man so viele Möglichkeiten noch hat durch dieses Make-up sozusagen, dann kann man natürlich da sehr endlos sich vertiefen. Aber ist natürlich auch eine Sache, die man ja dann während des Spiels, wenn mal wieder ein neuer Charakter geschaffen werden soll, dann auch nochmal ausprobieren kann. Auf jeden Fall schön zu hören, dass das nochmal ein bisschen auch umfangreicher gemacht wurde. Ich fand den Mii-Editor der grundlegenden damals schon ja schon relativ cool so gemacht, so für seine Möglichkeiten einfach. Aber wenn man jetzt hört, das geht auch noch mal ein bisschen weiter und wird quasi fast schon eher geöffnet für alle Möglichkeiten, die man sich so einfallen lassen kann, dann ist es ja auf jeden Fall eine gute Sache. Ich weiß, beim 3DS-Teil gab es die Möglichkeit, einen männlichen Mii oder einen weiblichen Mii zu erstellen. Das wurde jetzt auch endlich ein bisschen noch erweitert und auf den neuesten Stand gebracht, wenn man so sagen möchte.
Ja, genau. Was wir gerade besprochen haben, ist eigentlich nur der erste Teil der Charaktererstellung, und zwar das Design, wo es komplett offen ist. Es gibt keine Beschränkungen. Es können alle Frisuren, alle Bärte, alles Mögliche benutzt werden. Und dann geht's in die weiteren Optionen. Und da gibt es die Option, erstmal das Geschlecht zu wählen. Zur Auswahl stehen hier männlich, weiblich und nicht binär. Und damit hat man schon eine neue Option, was ich sehr, sehr cool finde. Es ist halt eine weitere Option, die man nutzen kann. Wenn man es nicht nutzen möchte, dann ignoriert man es halt, aber es ist immer eine gute Sache.
Genau, ist ja auch das, was viele Spiele mittlerweile auch einfach bieten, ne? Wo man damals beim 3DS-Teil gesagt hat, hätte da auch schon sein können dürfen, müssen vielleicht sogar. Und da ist jetzt Nintendo mal den Schritt nach all den Jahren auf jeden Fall gegangen, ja.
Ja, absolut. Viele Spiele machen es ja, weil es in die Spiele passt, einfach Bodytypes und lassen Geschlecht komplett weg. Hier ist halt irgendwo notwendig und sorgt halt auch dafür, dass die Charaktere einfach lebendiger, realistischer wirken. Was aber nochmal komplett neu ist, außer dieser Option nicht binär, ist, dass man abseits vom Geschlecht die Partnerpräferenz einstellen kann. Und da darf man sich eigentlich austoben. Man kann ganz klassisch, wenn man männlich wählt, zum Beispiel sagen, okay, die Person ist nur an weiblichen Charakteren interessiert. Man kann aber auch sagen, die Person ist eben nur an nicht-binäre oder nur an männliche Charaktere interessiert. Oder auch an mehrere. Oder auch an gar nichts. Dann kann sich der Charakter eben nie in einer Beziehung irgendwie einfinden. Und das finde ich super, super interessant. Und das ermöglicht wirklich eine völlig andere Dynamik auf der Insel. Weil es dann natürlich homosexuell in dem Sinne nicht, aber romantisch von mir aus Beziehungen geben kann. Aber es können eben auch biromantische Charaktere drin sein oder welche, die überhaupt keine Beziehungen haben wollen. Und alleine das einzustellen und so ein bisschen die Wahl zu haben, wie soll sich der Charakter ausleben, gerade weil man die ja eben nicht komplett einzeln steuern kann, sondern nur ein bisschen leiten kann, macht das Ganze schon sehr, sehr interessant. Was da dann ein bisschen schade ist, Und das ist vielleicht der einzige kleine Kritikpunkt, den ich da noch nennen würde, was aber irgendwie auch verständlich ist, weil deutsche Sprache. Im Englischen kann man dann noch die Pronomen wählen, unabhängig davon, welches Geschlecht man gewählt hat, mit he, she und they. Im Deutschen fehlt halt die dritte Option. Also man kann nur er oder sie wählen. Und ich stehe da so ein bisschen dazwischen, weil es wäre schon cool, ein drittes Pronomen zu nehmen. Ich weiß aber auch, dass es eben in der deutschen Sprache ein bisschen schwieriger ist, weil es halt nicht dieses typische they im Deutschen gibt und weil es sehr viel mehr Pronomen nochmal gibt, die Leute gerne hier auswählen würden, war wahrscheinlich einfach mit dem Spielcode nicht verfügbar. Und ich finde, wenn man da so den Kompromiss einschließt, ist es noch okay. Weiter kann man aber dann nochmal wählen, ob die Eventkleidung ebenso traditionell männlicher oder traditionell weiblicher sein soll. Kann man eben auch frei einstellen, egal von den Sachen, die man bisher gewählt hat.
Und was sind die Eventkleidung? Speziellen Anlässen dann, oder?
Ja, genau, spezielle Anlässe. Oder jetzt ganz klassisch die Hochzeit. Soll ein männlicher Charakter zum Beispiel immer nur das Bräutigam-Outfit haben oder auch mal ein Kleid tragen dürfen. Da kann man dann einstellen, ob es eher männlich, weiblich oder zufällig sein soll. Was dann aber je nach Szene anders ist. Mach's immer ganz gerne zufällig, weil ich finde, es sieht einfach spannender aus. Und dann kann man noch die Stimme anpassen. Das ist auch komplett frei möglich. Und das in diesen piepsigen Stimmen, die du schon erwähnt hast. Man kann hier Sprechtempo, Stimmlage, Tiefe und Modulation ändern. Und es gibt so ein paar vorgefertigte, aber es gibt dann eben auch Slider, sodass man das selber anpassen kann. Und ich bin dann doch überrascht, wie unterschiedlich diese Stimmen klingen können. Sich hier auszutoben, ist immer so ein kleiner Fiebertraum, weil nichts davon klingt menschlich, realistisch. Und trotzdem versorgt das für eine ganze Menge Charakter.
Ja,
und am Ende hat man dann wirklich so ein bisschen die Figur erstellt, die zu dieser Insel passt oder die man eben erstellen möchte, die Vision, die man hatte. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, das ist eine Person, die irgendwie im echten Leben bekannt ist oder die man so kennt oder die irgendwie in Beziehung zu anderen Charakteren steht, dann gibt es nochmal extra Optionen, dass man zum Beispiel sagen kann, der Charakter ist der Sohn von einem anderen Charakter.
Ja,
und das bedeutet dann aber nichts, dass das auf der Insel genauso ist. Also das ist dann nicht einfach der Vatercharakter im Endeffekt. Es bedeutet aber, dass diese Charaktere jetzt zum Beispiel nicht in eine romantische Beziehung eintreten können.
Okay, ja, so ein Ausschlussprinzip dann. Ja.
Genau. Was ich auch ganz gut finde, ist es super, super weird, wenn man das einstellt und dann landen die irgendwie zusammen oder so. Und so kann man halt wirklich eigene Familien, die man hat, in das Spiel rüberbringen, muss aber keine Sorge haben, dass es ein absolut schlimmer Fiebertraum wird.
Ja, sehr gut. Legt man denn jetzt nach quasi diesen äußerlichen Merkmalen, Geschlechtsmerkmalen dergleichen, legt man dann noch weitere Eigenschaften, das weiß ich, Humor, Sensibilität oder sowas fest, oder ist das alles dann dem Zufall überlassen oder legt man das dann quasi durch andere Sachen noch irgendwie fest oder kann es beeinflussen?
Das ist dann direkt das nächste Menü in der Charaktererstellung.
Ja, ja.
Es gibt 5 Eigenschaften, die man ein bisschen bestimmen kann. Und das ist dann auch so ein Slider, ich glaube, es sind 8 Stufen, die da entsprechend sind. Und man kann sagen, handelt der Charakter langsam oder schnell? Spricht der Charakter sanft oder direkt? Wirkt der Charakter ruhig oder lebhaft? Ist die Einstellung eher ernst oder sorglos? Und ist der Charakter unauffällig oder originell? Und das kann man frei einstellen auf diesen verschiedenen Stufen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen sehr langsamen Charakter, der aber sehr direkt spricht, der sehr lebhaft wirkt, aber gleichzeitig auch eine sehr ernste Einstellung hat. Und basierend darauf, was man hier wählt, gibt es, ich glaube, 16 verschiedene Persönlichkeiten, die die Charaktere im Endeffekt haben können und wie die sich verhalten, wie die in Gesprächen sind, ob die kompatibel mit anderen Charakteren sind, was die so gerne in ihrer Freizeit machen. Das lässt sich natürlich weiter immer so ein bisschen anpassen mit Hobbys und allem Möglichen, aber das bestimmt die Grundeinstellung, wie die Charaktere sich verhalten.
Okay, das hat man also mit so ein bisschen so eine Grundlage, die man da so ein bisschen schaffen kann. Inwiefern ist das dann zu erkennen noch im Spiel? Also hast du dir manchmal gedacht, ah ja, das hast du ja so eingestellt sozusagen, deswegen handelt der Mii jetzt so? Oder gibt es dann da auch noch überraschende Momente, wo man sagt, okay, auch selbst wenn ich jetzt 2 Charaktere, sage ich mal, relativ identisch einstelle von diesen Einstellungen, die du zuletzt genannt hast, dass die sich dann trotzdem noch anders quasi verhalten?
Es ist so ein Mittelding. Also wenn man den Charakter erstellt hat, dann wird einem sehr klar gesagt, das ist das Charakterprofil, die Person ist lebhaft. Und man merkt es dann schon in den Unterhaltungen, dass die sehr direkt reden. Das ist dann nicht so, hey, wie heißt du, sondern mein Name ist der und der Name und ich will jetzt wissen, wie du heißt. solche Sachen sind das eben, dass diese Sprechweisen sehr unterschiedlich sind. Man merkt dann auch Ähnlichkeiten, so in Formulierungen, die benutzt werden zwischen Charakteren, die eine ähnliche Persönlichkeit haben oder vielleicht sogar dieselbe Persönlichkeit haben. Dadurch, dass man die aber im weiteren Spielverlauf, wenn die aufleveln, immer wieder anpasst mit verschiedenen Eigenheiten, mit verschiedenen Verhaltensweisen oder auch Hobbys. Und natürlich mit den Beziehungen, die so eingehen, mit wem die befreundet sind, wem die nicht befreundet sind, sind auch die Charaktere mit gleicher Persönlichkeit durchaus unterschiedlich.
Ja, okay. Ja. Hätte ich jetzt auch erwartet, ne, dass das so ein bisschen, gerade wenn du sagst, man hat jetzt halt auch nicht, keine Ahnung, 50 verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, was den Charakter angeht, sondern ist ja ein bisschen reduzierter sozusagen. Dementsprechend macht es ja dann durchaus auch Sinn. Ich höre ja immer bei dem Spiel auch, dass Leute dann den Weg einschlagen, ja, sie bauen ihre Familien nach oder sie machen mal so ein Experiment, sie machen jetzt die Promi-Insel und schaffen quasi da 6 Promis erstmal drauf und dann natürlich im Folge dessen auch noch mehr und versuchen dann quasi da so die Charaktere nachzubauen und die Eigenschaften, die man so angeblich dann kennen würde von den berühmten Leuten, das ein bisschen nachzubilden. Wie hast du es denn da gehalten? Hast du dir eher frei was ausgesucht? Sagst auch, du hast einfach Lust, jetzt einfach Charaktere zu erschaffen, die in deinem Kopf irgendwo dann aufploppen? Oder bist du eher so der Nachbilder, sagst, na, ich kenne doch da eine Person, die würde ich so ungefähr mal dann so charakterisieren, dass das vielleicht dann der ist, den ich da irgendwie kenne? Oder hast du das ganz offen gehalten?
Es ist so ein kleiner Mix. Also größtenteils bin ich einfach in den Editor gegangen, habe relativ zufällig geschaut, okay, wie designe ich das jetzt? Wie soll der Charakter aussehen? Und habe mich gar nicht so an Echtweltbeispiele gehalten. Ich habe versucht, einen Shrek-Charakter nachzubauen, was mir so mäßig gelungen ist. Und ein, zwei andere Persönlichkeiten so ein bisschen reingebracht, weil ich halt auch schauen wollte, wie gut kann ich die Person umsetzen vom Charakter her. Also nicht nur vom Design, weil da bin ich sowieso eine Katastrophe, was Nachbauen angeht. Aber wenn ich jetzt einen Promi erstelle und so ein Bild von diesem Promi habe, wie der sich verhalten würde, verhält er sich dann auch auf der Insel wirklich so und kann man das ungefähr so in dieselbe Richtung bringen. Ja. Was durchaus gelungen ist, also ich war dann doch überrascht, wie sehr das passt und wie sehr ich mir die Persönlichkeit vorgestellt habe und die Persönlichkeit dann im Endeffekt war. Ansonsten habe ich aber versucht, so ein bisschen unabhängig einfach mit dem Flow zu gehen und zu schauen, okay, wer passt jetzt gerade auf die Insel, wie soll die Person sich verhalten? Manchmal auch so ein paar drama-affinere Charaktere erstellt, die da ein bisschen mehr Chaos reinbringen sollten, damit es spannender bleibt.
Ja, ich glaube, da wird ja dann auch jeder sich dann ausprobieren. Wie ist es denn, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie Charaktere erschaffen, bin aber nicht zufrieden mit denen? Lassen die sich da wieder entfernen oder kann ich das austauschen? Kann ich parallel mehrere Inseln betreiben? Vermutlich nicht, ne?
Nee, man hat eine Insel, die immer wieder ein bisschen erweitert wird. Ich habe nie daran gedacht, Charaktere wieder rauszuschicken.
Ja.
Deswegen bin ich gerade mal in das Menü gegangen und doch, man kann sie komplett entfernen. Das ist durchaus möglich.
Ja.
Was man aber auch machen kann, alles, was ich gerade gesagt habe, vom Design über die Persönlichkeit bis hin zu den Pronomen und auch Geschlecht und allem Möglichen, lässt sich im Nachhinein ändern. Also wenn man jemanden erstellt hat, man ist komplett unzufrieden oder man sieht doch, okay, der Charakter sollte ein bisschen anders sein oder ich möchte jetzt das die Person doch ein anderes Geschlecht hat, dann lässt sich das im Nachhinein vollständig ändern. Das Spiel setzt da keine Schranke, sondern es gibt dann dieses Menü von allen Inselbewohnern und man passt es dann dementsprechend einfach an.
Ja, das ist doch gut. Das schafft ja einfach die Möglichkeit, einfach das nochmal anzupassen, zu überarbeiten, weil das stelle ich mir sonst auch schwierig vor, wenn man dann da irgendwie eine Konstellation geschaffen hat, mit der man nicht so richtig zufrieden ist, weil es ist ja, glaube ich, auch ein bisschen ein Ausprobieren, woher soll man jetzt vorher wissen, was passiert, ne?
Ja.
Ich meine, das ist natürlich auch ein gewisser Reiz zu sagen, hey, ich schicke jetzt mal da Leute auf die Insel, mal gucken, was passiert, so ein bisschen dieses Beobachtungsding auch, Reality-TV quasi auf der Switch. Aber klar, es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, da würde ich gerne nochmal drüber ein bisschen das nicht ganz dem Zufall alles überlassen, sozusagen, und das nochmal angehen und überarbeiten. Das finde ich doch gut, dass es die Möglichkeit auf jeden Fall gibt. Ja, gehen wir mal ins Inselleben rein. Wie gestaltet sich das denn? Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Reihe ist bekannt so für den Humor, auch für diese lustigen Alltagssituationen, für die Gespräche, die da stattfinden, die man einfach beobachtet oder mithört und liest, die einem dann zum Schmunzeln bringen oder wo einfach absurde Situationen entstehen. Wie viel hast du denn davon schon mitbekommen? Gibt es da wirklich lustige Sachen einfach, die da zu erleben sind? Vielleicht kannst du ja sogar ein, zwei Situationen beschreiben, die so ein bisschen aus dem Alltag mies stammen.
Ja, Und ich muss hier wieder nochmal das Reality-TV, die Bezeichnung,
Dinge, ja.
die du gerade aufgebracht hast, anwenden. Weil das Spiel könnte man so ein bisschen wie Big Brother auf einer Insel bezeichnen, wo man immer wieder einschalten kann und gucken kann, was die Charaktere so machen. Und natürlich, die haben immer Bedürfnisse etc. Manchmal sitzen die aber auch so zusammen, man kann einfach gucken, was die machen. Oder die träumen irgendwas nachts und man kann in die Träume reinschauen. Oder die sitzen gerade im Restaurant und man kann deren Gesprächen so ein bisschen zuhören. Und was es da an Situationen gibt, ist vollkommen surreal. Ich habe es, um mal Beispiele zu nennen, aber das ist halt der riesen Reiz, diese Szenen selber zu sehen. Manchmal gibt es einen Traum, wo sie zum Beispiel einen Gegenstand, das kann eine fotorealistische Katze sein, weil alle Gegenstände, die hier so verschenkt werden, sind fotorealistisch oder einfach Fotos, sein, die in der Mitte steht und dann hat man 6 Mii-Charaktere, die drumherum tanzen und diese Katze anbeten. Es kann sein, dass ein Charakter sich verliebt und dann am Strand sitzt, in die Wolken schaut und dann ist die Wolke auf einmal der Charakter des Crushes sozusagen. Oder die sitzen im Restaurant und streiten sich darüber, wer welches Essen nehmen soll, weil man einfach die Empfehlung des Hauses bestellt hat. Oder Charaktere sitzen gerade im Kreis und spielen sich gegenseitig. Oder die befinden sich irgendwie in der Nähe eines Ladens und wissen nicht, ob sie reingehen wollen oder nicht. Oder die sitzen in der Küche der WG, weil Charaktere irgendwann auch zusammenziehen können, auch wenn sie nicht so in einer Partnerschaft sind, und hoffen, dass das Essen gerade nicht verbrennt und dann verbrennt es doch. Es ist ein unglaublicher Mix aus, kann ich mir in der Realität vorstellen, und was zur Hölle haben sich Nintendo-Entwickler hier gedacht? Weil es, die absurdesten Sachen will ich gar nicht erwähnen, aber ich saß öfter nach einer Szene mit offenem Mund da und konnte nicht glauben, was gerade passiert ist. Das Spiel hat einen derart absurden Humor, der aber wirklich funktioniert, mit dem man aber nicht rechnet. Und ich dachte, basierend auf den 3DS-Videos, auch die ich gesehen habe, und natürlich der Direct, der völlige Wahnsinn war, dass ich so ein bisschen vorbereitet drauf wäre, was Charaktere machen können, wie die sich verhalten können. Ich war nicht drauf vorbereitet. Das Spiel ist ein absoluter Fiebertraum und ist es auch regelmäßig. Aber das macht diesen Reiz aus. Das ist halt wie eine Reality-Show, in der völlig unvorhersehbare Sachen passieren. Und dann möchte man unbedingt die nächste Folge schauen. Und der Vorteil an Tomodachi ist halt, ich muss nicht warten, bis die nächste Folge da ist, weil ich jetzt selber eingreifen kann und was verändern kann. Und ich kann halt so oft schauen, wie ich will. Und ich kann diese Insel verändern und eingreifen. Und es ist absolut fantastisch, einfach dieses Inselleben zu beobachten und zu gucken, in welche verrückten Situationen manövrieren sich die Charaktere gleich.
Ja, also ist dann schon auch ein bisschen, weil du ja gesagt hast, manchmal schon Situationen, die man sich in der Realität vorstellen kann, aber das Übertrete ist auf jeden Fall hier noch mit drin, wie ich das raushöre.
Absolut.
Sehr gut. Jetzt kann man ja sagen, gerade bei diesen Lebenssimulationen, auch in der Vergangenheit bei vielen Spielen immer wieder vorgekommen, dass dann sich irgendwann mal so eine Routine einschleift, dass man sagt, okay, ja, jetzt ist mal wieder das Essen verbrannt, ne? Nehmen wir mal die WG wieder her. Bist du schon auf Wiederholungen gestoßen, wo man sagt, okay, ja, jetzt wird wieder ein bisschen was recycelt, kenne ich schon. Also weil es könnte in der Gefahr sein, dass das ja irgendwann dann sich abnutzt, gewisse Sachen, die passieren. Oder ist da bisher, zu der Spielzeit, die du jetzt quasi hattest, das bisher unerschöpflich?
Willkommen beim großen Kritikpunkt von Tomodachi Life. das Problem, was du beschreibst, ist definitiv vorhanden und es ist auch sehr früh schon vorhanden. Mhm. Es gab durchaus verrückte Szenen. Ich habe gerade diesen einen Traum beschrieben, wo dann eine Katze angebetet wird, wo ich beim ersten Mal so komplett hin und weg war. Die Szene hatte ich dann am Tag danach gleich zweifach. Dann hatte ich die aber 3 Wochen lang gar nicht und dann wieder. Und wenn Charaktere sich treffen, gibt es immer so bestimmte Verhaltens- oder Dialogmuster. Und auch die können sich stark wiederholen. Und Gespräche, Situationen, in denen sie sich wiederfinden, kleine Szenen, können sich immer wieder wiederholen. Gleichzeitig habe ich immer wieder Szenen, die ich halt noch nie gesehen habe und die super interessant sind. Ich glaube, das Spiel ist nicht ganz ausgewogen damit, was wie oft wann vorkommt. Weil ich glaube, so vom Gefühl her, ich habe bei weitem noch nicht mal die Hälfte an Interaktionen gesehen. Dafür die Hälfte, die ich gesehen habe, habe ich teilweise schon sehr, sehr oft gesehen. Und dann kommt wieder eine neue. Und dann kommen 5 Szenen, die ich kenne. Und dann kommt wieder eine neue. Und das ist teilweise ein bisschen enttäuschend. Gerade wenn Charaktere irgendwie verliebt sind und sich aber nicht trauen, das zu sagen und dann zusammensitzen, ergibt so eine ganz bestimmte Szene, wie es abläuft. Und die hatte ich halt auch schon mehrfach. Und das ist teilweise sehr, sehr nervig, weil ich dann immer denke, okay, jetzt kommt halt eine kleine Cutscene, aber es ist das, was ich schon gesehen habe. Und ich hätte jetzt gerne was Neues gesehen.
Ja,
und
lässt sich sowas dann überspringen oder irgendwas? Kann man das dann?
Ja, du kannst eigentlich jede Cutscene immer wieder überspringen oder halt schnell weiterklicken.
Ja.
es ist, ich verstehe es ein bisschen, weil man kann nicht unendlich viele Optionen bieten und gerade wenn es so viele Charaktere gibt. Aber mehr Szenarien wären ganz cool und so das kleine Tomodachi-Fanherz wünscht sich vielleicht Updates, dass immer wieder neue Szenen irgendwie reinkommen. Gleichzeitig gibt es aber auch viel Neues und ich glaube, je weiter man spielt, je länger man spielt, je mehr Beziehungen entstehen, je größer die Insel wird, desto mehr passiert auch.
Ja,
es kann halt nur sein, dass man ein bisschen genervt davon wird.
Ja, ist es dann aber nicht so ein Faktor, weil das hat man bei solchen Spielen manchmal auch, dass dann sagt, ja, die Szene kam jetzt dreimal und das heißt, das Spiel will dir eigentlich sagen, du musst was verändern als Gott. Ist das so die Schiene auch, dass man sagt, das Spiel will eigentlich einem jetzt nur mitteilen, es muss irgendwas an der Situation zwischen den beiden irgendwie geändert werden, durch welche Maßnahme auch immer, und dann wird diese Situation auch nicht mehr vorkommen, diese spezifische Sequenz vielleicht.
Nee, das ist komplett zufällig und basiert so ein bisschen darauf, wie die zueinander stehen. Ja. Vielleicht da mal als Beispiel zu nennen, mein erster Charakter hieß einfach Tom, mein zweiter Charakter hieß Evil Tom, weil ich einfach mal die Vorlagenfunktion benutzen wollte und dachte, okay, die werden sich so ein bisschen clinchen. Die haben sich dann recht schnell verliebt und es hat 4 Wochen gedauert, bis die tatsächlich zusammengekommen sind, weil die sich beide nicht getraut haben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, den Schritt auf den anderen zuzugehen. Das resultierte dann darin, dass ich die Szenen immer und immer wieder hatte, dass sie sich nicht trauen oder dass sie irgendwie sitzen oder sie auch über zusammengezogen, obwohl sie noch nicht zusammen waren. Und ich dachte halt irgendwann auch, okay, die Szenen wiederholen sich, muss sich was ändern? Das war's aber nicht, ich musste denen einfach Zeit geben. Und die Situationen haben sich immer wieder wiederholt, aber jetzt sind die beiden glücklich verheiratet und haben wieder neue Szenen miteinander. Also manchmal ist es einfach ein Abwarten.
Ja, also ist quasi dann vielleicht auch dann der Hinweis darauf, dass man vielleicht dann auch mal eine Woche warten muss. Oder so.
Genau.
Genau, dann doch mal eine Woche in den Urlaub fahren, so wie du es gemacht hast quasi. Und danach
man kann nichts richtig oder falsch machen im Spiel.
Ja, genau. Ja. Sehr gut. Wie ist es denn so mit der Gamification innerhalb des Spiels? Diese Spiele leben ja auch oft davon, von diesem Fortschritt, ne? Dass ich sage, okay, ich schalte irgendwas frei, ich kriege Errungenschaften, ich kriege Stempel, ich kriegt Medaillen, was auch immer. Bietet da Tomodachi Life auch etwas aus dieser Schiene oder ist da ganz befreit von?
Jein, weil so die Hauptmotivation ist, den Charakteren immer wieder zu helfen, damit die Level steigen, damit man denen neue Hobbys geben kann oder neue Sachen freischaltet, um die Insel irgendwie zu verschönern. Und darin besteht sehr, sehr viel. Es kann aber auch immer wieder sein, dass die Charaktere einem sagen so, hey, möchtest du was spielen? Zum Beispiel ein Silhouettenquiz. Dann kriegt man schwarze Silhouetten, immer 3 Optionen, dann muss man sagen, was ist das für ein Gegenstand. Und von diesen Minispielen gibt es mehrere. Und wenn man die gewinnt, dann kriegt man eben Gegenstände, Geschenke, die man denen dann geben kann, um zum Beispiel ein Haustieren, es könnte auch ein Hamster sein, ein kleiner Hamtaro, den man den Charakteren gibt, dann haben sie ab jetzt ein Haustier. Und das ist sozusagen der Gamification-Aspekt. Und dann natürlich dafür sorgen, dass neue Klamotten da sind. Man kann die Insel weiter gestalten, also richtig Bäume platzieren, weiter ausbauen. Man kann die Inneneinrichtung verändern. Und das ist so ein bisschen das Gamification-Ding. Was auch sehr cool ist, man kann Gegenstände selber erstellen. Also es gibt mehrere Vorlagen, zum Beispiel eine leere Switch-Konsole. Und man kann da ein Spiel reinzeichnen und denen das dann geben. Oh. Und dann spielen die das Spiel auch, natürlich ohne Animation. Aber die unterhalten sich dann entsprechend auch mit anderen. Hey, hast du das Spiel gespielt? Man kann Alben erstellen, man kann Tiere selber erstellen. Und darin besteht halt sehr viel dieses Fortschrittsding, dass man immer wieder neue Sachen freischaltet, immer wieder neue Sachen erstellt, denen das gibt und guckt, was die so damit machen.
Ja. Ist dann dieses Inselausbauen, das Gestalten von Innenräumen und dergleichen, was du beschrieben hast, ist das dann, wechsel ich dann in einen anderen Modi? Wird das in Echtzeit gleichzeitig gemacht, während die da alle rumhüpfen? Oder wie ist das umgesetzt?
Also die Inneneinrichtung, das sind vorgefertigte Sets, die man denen so ein bisschen anpassen kann. Bei den Outfits kommt man in so einen anderen Bildschirm, weil man dann denen nicht nur ein Shirt oder so schenken kann, sondern ganze Outfits auch zusammenstellen kann. Und bei dem Inselbau ist es ein gesonderter Modus. Muss man in ein Menü hin und da verschwinden die Charaktere kurz und man kann die Insel komplett freigestalten. Die besteht dann im Endeffekt aus kleinen Blöcken, zum Beispiel ein Straßenteil oder ein Strandteil. Was aber ganz schön gestaltet ist, um nicht unbedingt diese Minecraft-Optik nur zu haben. Und da kann man dann alles freigestalten. Was ganz schön ist, auch das kann man im Touchscreen machen, um ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Es funktioniert aber auch gut mit dem Controller. Und da hat man absolute Freiheit. Es gibt dann keine großen Beschränkungen, außer natürlich, dass man den Rand der aktuellen Map erreicht hat.
Genau, und das heißt, da muss man aber auch jetzt nicht mit Ressourcen handhaben. Wenn man Procopia nochmal heranzieht, da muss ich ja, wenn ich irgendwelche Blöcke setzen will, muss ich die auch haben oder ich muss die vorher craften. Es gibt eine Werkbank und sowas. Habe ich hier diese Aspekte quasi nicht? Dann habe ich unendlich Ressourcen oder ist das irgendwie beschränkt?
Also für Gegenstände, wenn man zum Beispiel eine Bank platzieren möchte oder einen Getränkeautomaten, die muss man vorher kaufen. Die hat man nicht unendlich. Aber was so zum Beispiel Strand, Unterteil oder eine Straße oder eine Wiese angeht, die hat man unendlich, wenn man die vorher freigeschaltet hat. Das hat auch so ein bisschen das Level-Up-Prinzip, was da noch mit reinkommt, dass man dann immer nach und nach neue Sachen freischaltet. Wenn man die aber einmal hat, dann kann man unbegrenzt handeln. Was ich auch ganz cool finde, weil dann kann man sich halt direkt so austoben, wie man es haben möchte.
Wie würdest du es dann im Verhältnis sehen mit Inselgestaltung und eigentlichem Beobachten und Interagieren mit diesen Mii-Charakteren? Hält sich das die Waage oder ist es eher so, man schafft sich mal die Insel, dann bleibt die und man macht kleinere Veränderungen nach und nach? Oder wie ist das so im Spiel oder im Zeitverhältnis?
Ich glaube, das ist jeder so, wie er es möchte. Also ich habe weniger Zeit mit dem Inselbau auf jeden Fall verbracht. Was eben auch daran liegt, dass man, also ich finde, ich habe einmal meine Gestaltung gehabt, ich habe ein Wohngebiet und so ein bisschen mein Shoppinggebiet und die halten sich jetzt ganz gut. Wenn man aber mehr Charaktere auf der Insel hat, dann vergrößern sich sozusagen die Grenzen auch und man kann die Insel halt vergrößern, man kann mehr bauen, was man auch machen muss, weil irgendwann natürlich eine Insel am Anfang, wo vielleicht 10 Charaktere bequem leben können, reicht von der Größe nicht, bis man mehr hat. Und dementsprechend kommt man immer wieder in so Phasen, wo man die Insel ausbaut. Ansonsten verbringt man aber sehr viel Zeit mit den Charakteren selbst. Manchmal sagen die auch, hey, ich möchte hier eine Bank haben, gibst mir das Geld, dann gestalten die Charaktere die Insel so ein bisschen weiter. Aber man kann jederzeit einen Modus wechseln und wer Bock hat, immer wieder was zu ändern, so kleine Anpassungen zu machen, der kann das machen. Wer aber sagt, hey, ich will einfach nur eine größere Fläche haben und mich gar nicht groß damit aufhalten, der hat auch keine Nachteile.
Ja, das klingt auch nach einem guten Kompromiss oder nach einer ausgewogenen Sache, wenn ich so das formulieren möchte. Kommen wir mal noch zu einem Aspekt, der jetzt vielleicht beim Spiel nicht tragend ist, nehme ich mal an, aber das ist natürlich der Technikaspekt, den wir hier schon noch mit erwähnen wollen. Du hast vermutlich jetzt auf der Switch 2 das Ganze gespielt, oder?
Genau.
Genau, also ich habe ja vorhin ja schon eingangs erwähnt, erscheint, also ist ein Switch-Spiel, was man natürlich dann auch auf der Switch 2 spielen kann. Wie zufrieden bist du denn mit der Präsentation, gerade wenn es vielleicht nochmal zum 3DS, was ja nun mal der unmittelbare Vorgänger ist, vergleichen magst, ob es da dann nochmal so ein komplett quasi Overhaul gab oder ob man das schon wieder erkennt, wie sieht es auf der Schiene denn aus?
Ich wünsche mir eine Switch 2 Version. Die Switch-Version sieht nicht schlecht aus. Auf dem Fernseher natürlich, je näher man ist, desto klarer wird, dass es ein Switch 1 Spiel ist. Die Kanten sind sehr stufig, die Details sind nicht immer ganz so schön, einige Texturen etwas matschig. Performance ist bei stabilen 30, was meistens okay ist. Es ist ein bisschen nervig, wenn man in den Schreibmodus kommt, weil der dann auch oft in 30 FPS gehalten ist und dadurch wirkt das alles so ein bisschen ruckelig. Und es gibt manchmal bei den Ladezeiten kleine Probleme. Wenn ich zum Beispiel auf einen Charakter klicke und dann starte eine Cutscene, dass es dann kurz stehen bleibt, so für 3-4 Sekunden. Wo ich schon immer innerlich denke, stößt das Spiel jetzt ab, aber nee, es ist einfach nur eine sehr harte Ladezeit. Und es stört nicht an sich, es ist eine gut spielbare Version. Ich denke mir aber die ganze Zeit, okay, ich spiele schon auf der Switch 2, ich weiß, es könnte ein bisschen besser aussehen, es könnte eine höhere Auflösung haben, es könnte ein bisschen flüssiger sein oder halt 60 FPS haben, was das Ganze schöner machen würde. Dann würde das Spiel halt noch mehr herausstechen, weil so kann es manchmal ein bisschen wie Matsch aussehen. Im Handheld-Modus hat man trotzdem Full HD. Man braucht diesen Boost-Modus nicht, damit man halt den Touchscreen auch weiter benutzen kann. Da sieht das Spiel dann ein bisschen besser aus als am Fernsehen, weil es einfach der kleinere Bildschirm ist bei derselben Auflösung. Aber ich hoffe sehr auf eine Switch 2-Version, die das einfach noch ein bisschen schöner macht, weil so wirkt es halt wie ein altbackenes Spiel, das hinter seinen Möglichkeiten bleibt.
Ja, ist ein bisschen seltsam, ne? Der Fakt ist, dass man es nicht jetzt gemacht hat wie bei Metroid Prime 4 zum Beispiel, dass man sagt, man hat eine Switch Edition und eine Switch 2 Edition. Bin gespannt, ob man das noch nachliefert irgendwie.
Meine Verschwörungstheorie ist so ein bisschen, dass sie damit warten, bis ein großes Content-Update damit kommt.
Ja, und dann vielleicht nochmal 10 Euro quasi zu verlangen oder vielleicht auch mehr. Ja, wäre eine Möglichkeit. Also bin ich gespannt, wie man das machen wird. Gerade wenn du jetzt sagst, es gibt halt auch merkliche Dinge, wo man sich wünscht, naja, ich habe jetzt die Switch 2 bis auf jetzt diese Handheld 1080p-Sache, dass man davon auch was merken würde sozusagen. Aber ja, liegt vielleicht natürlich auch an der Entwicklungsgeschichte jetzt des Spiels, die wir natürlich noch nicht kennen. Aber kann mir gut vorstellen, dass das eben jetzt auch nicht so einfach umsetzbar ist. Man sagt, okay, man hat das jetzt zum Release mit dabei. Werden wir sehen. Ich denke, dass da auch noch irgendwas kommen wird. Je nachdem wahrscheinlich jetzt auch, wie so ein bisschen das allgemeine Feedback dann weltweit ausfallen wird, was jetzt den technischen Aspekt angeht. Bin ich gespannt, wie das Nintendo in Hand haben wird. Aber insgesamt scheinst du ja zufrieden zu sein. Noch eine Frage da vielleicht. Beim Handheld ist durchaus auch im Handheld-Modus spielbar, ne? Weil ich mir dann immer denke, ja, ist ja dann doch jetzt vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber funktioniert gut.
Nö, das funktioniert ganz gut. Also man kann schön mal reinzoomen und der Handheld-Modus ist sogar der bessere, weil man da halt den Touchscreen nutzen kann für Zeichnungen, ja, für Straßenbau, ja, für andere Interaktionen. Mhm. Weshalb Mausmodus in so einer Switch 2-Version wäre für mich sehr hilfreich.
Ja, genau. Ist ja auch nicht unterstützt. Ja, genau. Richtig guter Aspekt. Also bin gespannt, ob da noch was kommen wird. Gut, da würde ich etwas sagen, können wir uns vielleicht, oder kannst du vielleicht so ein Urteil dir vielleicht bilden und das uns mit uns teilen hier, mit den Zuhörenden und mir vor allem, was für wen denn jetzt dieses Spiel was ist, ob das man sagt, okay, hier Pokopia weglegen, voll da reinstürzen, wo man sich da vielleicht dann sieht.
Ja, ich habe Pokopia, wie gesagt, hier nicht mehr angefasst, weil es irgendwo im selben Genre ist, aber man kann die Spiele auf keinen Fall vergleichen. Es ist eher so ein bisschen, ich habe jetzt ein Spiel, wo ich was aufbaue, wo ich Charaktere beobachte, da weiterhelfe. Und dann brauche ich ein anderes Spiel, ein anderes Genre, um runterzukommen, weil Tomodachi doch einen sehr anderen Fokus legt. Und es ist super, super schwer, Leuten dieses Spiel zu empfehlen oder eben nicht zu empfehlen oder zu sagen, ob man Spaß damit haben wird oder nicht. Weshalb ich sagen würde, schaut euch die Direct an, die sehr viel Verrücktes zeigt und was alles möglich ist, und spielt dann die Demo. Weil es unmöglich ist, nur von Erzählungen oder nur von Reviews zu schauen, ob man wirklich damit viben wird. Ich habe jetzt sehr viel Positives gesagt und ich habe in vielen Aspekten einfach das Gefühl, das Spiel ist sehr auf mich zugeschnitten, auf das, was ich in so einer Lebenssimulation haben möchte. Unglaublich verrückte Situationen, ich möchte mitfiebern, ob Charaktere zusammenkommen. Ich war komplett verwundert, dass Charaktere so nach einem Tag verliebt sein direkt heiraten wollten, obwohl die sich erst 2 Tage vorher kennengelernt hatten. Ich habe mit meinen Toms mitgefiebert über Wochen hinweg, was da jetzt passieren wird. Bei anderen Charakteren war ich sehr gespannt und dieses immer wieder reinschauen und gucken, was machen die, und irgendwie bin ich invested und ich sehe die Charaktere, ich habe die Namen drauf, ich möchte, dass da was entsteht, ich will, dass da was entsteht, das reizt mich total und deswegen ist das Spiel für mich eine absolute Punktlandung. Ja, es könnte mehr Vielfalt nochmal bieten in den Szenen, in den Interaktionen, in den Minispielen. Ich bin gespannt, was noch kommt, aber die Wiederholungen, ich hätte drauf verzichten können. Aber das Spiel funktioniert für mich einfach auf dieser Ebene, dass ich mega interessiert bin, dass ich schauen möchte, was da passiert, und eine Bindung zu diesen Charakteren aufbaue. Ich glaube aber, wenn man das nicht machen kann, wenn man das nicht interessant genug findet, weil es ja doch viel Zuschauen ist und wenig Charaktere selber steuern, und wenn man dann eben nicht interessiert ist, was diese fiktiven Charaktere miteinander machen, das nicht beobachten möchte, dann wird man sehr schnell die Lust verlieren. Ich glaube aber, das kann man in der Demo bereits sehen, ob das was ist, was man länger genießen möchte oder eben nicht. Weil wenn man mit dem Spiel vibet, dann ist es wirklich extrem gut. Dann habe ich super viel Spaß und dann ist es eine absolute Kaufempfehlung. Wenn man aber bereits in der Demo sagt, okay, ich weiß nicht, ob mich das länger überzeugen könnte, dann ist es unwahrscheinlich, ob das Spiel das dann wirklich machen kann. Weil das Grundprinzip bleibt. Es gibt mehr Optionen, es gibt mehr Vielfalt, es gibt mehr Charaktere, man kann immer mehr machen. Aber das Grundprinzip ist und bleibt, diese Lebenssimulation zu beobachten und darauf zu vertrauen, dass es interessant genug bleibt, wenn Charaktere miteinander reden, miteinander streiten, miteinander keine Ahnung was machen.
Dann vielen Dank dir, Marco, für das Fazit. Ich denke, das hast du gut eingeordnet. Ich glaube, der Tipp in der Demo ist auf jeden Fall ein wichtiger. Probiert es aus, damit ihr da reingucken könnt und wisst, ob Tomodachi Life, wo Träume wahr werden, denn etwas für euch ist. Ich denke, unsere anderen Episoden, die ihr bei uns natürlich noch hören könnt, sind garantiert auch was für euch. Zuletzt zum Beispiel die Filmbesprechung, die ich auch mit Marco gemacht habe, zum Super Mario Galaxy Film. Hört da gerne mit rein. Ansonsten schaut auf nintendo-online.de vorbei. Dort findet ihr auch den Test zu Tomodachi Life. Könnt ihr euch auch nochmal mit reinlesen und natürlich aktuelle News. Dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.